Einstieg, den Moritz schon mit der Geschichte gemacht hat, noch ein bisschen mehr ergänzen. Und ich lese dazu zwei Abschnitte aus dem ersten Kapitel vor, vom 5. Mosebuch. Am Berg Horeb hat der Herr zu uns gesprochen. Jetzt seid ihr lange genug hier gewesen, brecht eure Zelte ab und macht euch auf den Weg ins Land Kanaan. Zu den Amoriten im Bergland und zu ihren Nachbarvölkern im Jordantal. In den Bergen, im Südland, im westlichen Hügelland, an die Mittelmeerküste und im Libanongebirge bis zum Euphrat. Dieses ganze Land gebe ich euch. Ihr werdet sehen, es liegt offen vor euch. Ihr braucht nur hineinzugehen und es einzunehmen. Euren Vorfahren Abraham, Isaac und Jakob habe ich in Kanaan versprochen, ihnen und ihren Nachkommen. Aber eure Eltern wollten es nicht erobern. Sie weigerten sich, dem Herrn, ihrem Gott, zu gehorchen. Ängstlich hockten sie in ihren Zelten und klagten. Der Herr hasst uns. Er hat uns nur aus Ägypten geholt, damit die Amoriter uns angreifen und uns vernichten. Warum sollten wir ihnen freiwillig in die Arme laufen? Die Kundschafter haben uns den Mut genommen. Sie haben gesagt, dass die Menschen dort stärker und größer sind als wir. Ihre Städte sind Festungen, die bis zum Himmel reichen. Auch die Anakiter leben dort. Die sind Riesen. Ich erwiderte, lasst euch doch keine Angst einjagen. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Der Herr, euer Gott, geht vor euch her. Er selbst kämpft für euch, genauso wie er es in Ägypten getan hat. Ihr habt es doch mit eigenen Augen gesehen. Und ihr habt auch erlebt, wie der Herr, euer Gott, euch auf dem Weg durch die Wüste geholfen hat. Bis hierher hat er euch getragen wie ein Vater sein Kind. Trotzdem haben eure Eltern dem Herrn, ihrem Gott, nicht vertraut. Dabei ist er doch sichtbar vor unserem Volk hergegangen und hat uns von einem Lagerplatz zum anderen geführt. Nachts hat er mit seinem Feuer unseren Weg erleuchtet und am Tag war er in der Wolke mit uns. Jetzt muss ich schön das Druck hin haben. Im 5. Mose Kapitel 1, ab Vers 6 bis Vers 8 und dann habe ich vom 26 an weitergelesen. Nö, aber es tut ab nicht. Sonst tust du einfach weiterschalten, Guido. Danke. Kannst auf die erste Folie. Sklaverei in Ägypten ist im Vorfeld von dieser Geschichte passiert. Und zwar sehr, sehr lang. Nämlich vom Buch Mose 2, also vom 2. Mose, bis zum 4. Mose wird beschrieben, wie der Auszug aus Ägypten gegangen ist. Warum wird die Befreiungsgeschichte jetzt wieder erzählt? Im 5. Buch Mose. Und wer die Bibel ein bisschen kennt, merkt, sie kommt immer wieder. Sie kommt in den Psalmen, sie kommt in den Königsgeschichten, sie kommt sogar im Neuen Testament. Das Ereignis vom Auszug aus Ägypten, von der Befreiung, von der Sklaverei, ist Gott so wichtig, dass es sogar im ersten Gebot aufgeführt wird. Wir können es da lesen. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Du sollst außer mir keine anderen Götter neben mir haben. Israel war versklavt. Das hat bedeutet, es war kein Leben möglich in Würde. Keine eigenen Entscheidungen. Keine Freiheit. Auch keine Freiheit, um mit Gott zu leben. Wer Sklav ist, ist ein Mensch, der keine Freiheit hat für Beziehungen. Auch nicht zu Gott. Ich habe ein Buch mitgenommen, ich habe es vorher gebraucht für unsere Box. Sklavin. Geschlagen, gedemütigt, verkauft. Im Klappertext von diesem Buch heisst es, das ist 2003 rausgekommen. in unserem Jahrtausend. Arabische Milizen zu Pferd fallen über das Hüttendorf her und legen es in Brand, metzeln die Erwachsenen nieder und nehmen die Kinder gefangen. Sie tun vielen von ihnen Gewalt an und verkaufen sie schließlich als Sklaven. Auch Mende, die Frau, wo das Buch geschrieben hat, auch Mende findet sich kurze Zeit später in der Oberschichtfamilie der Hauptstadt Khartoum wieder, wo sie begreifen muss, dass sie keine Rechte, kein eigenes Leben mehr hat. Nachts schläft sie in einem Verschlag im Garten, selbstverständlich eingesperrt. Tagsüber muss sie arbeiten bis zum Umfallen. Sie wird geschlagen, gedemütigt, sexuell belästigt. Das Beispiel von der Mende zeigt, dass es keine alte, vergangene Geschichte ist, das mit der Sklaverei. Es gibt sie heute noch zu Hunderttausenden Sklaven. Verkaufte Frauen in der Prostitution weltweit und sogar in der Schweiz. Kinderarbeiter und Kindersoldaten. Sklaverei gibt es trotz internationaler Ächtung und Menschenrecht. Das muss geändert werden und das schreit nach Erlösung. Wir hören es nicht, wenn wir nicht nach dran sind. Aber Gott hört es. Aber Gott sieht, es gibt noch viel mehr Menschen, die in der Sklaverei sind. Jesus sagt, ich sage euch die Wahrheit, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Das heisst, auch da ist kein Leben in Würde möglich, das Leben in Zwang. Einer muss immer weiter lügen, weil er angefangen hat mit Lügen und sonst fällt sein Gebilde zusammen. Einer muss seinen Körper immer wieder zerstören mit der Sucht, obwohl sein Verstand längst schon weiss, dass es schlecht ist. Einer muss immer wieder andere erniedrigen und klein machen, weil er selber solche Sachen erlebt hat und eigentlich sollte wissen, wie weh das es tut, aber es tut ihm gut, wenn er es austeilen kann. Die Sklaverei in Ägypten ist ein Bild. Es ist ein Geschehen. Ein historisches Geschehen. Aber Gott hat das dazu, hat das Geschehen ermöglicht und geschehen, damit wir das Vorbild haben. Es ist ein Bild für alle Menschen, die Erlösung brauchen. Die schreien um Erlösung. So wie das Volk Israel in Ägypten um Erlösung gebetet hat. Und jetzt ist die Frage, gehören wir dazu, zu den Sklaven? Brauche ich auch Erlösung? Christus sagt, ja. Jetzt ist die Zeit gekommen, Gottes Reich ist nahe. Kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft. Jesus kommt als Retter, er kommt als Retter und Erlöser. Und dahinter ist das Bild von der Sklaverei. Niemand anders muss gerettet werden, wenn er nicht gefangen ist. Einer, der die Sklaverei auch gekannt hat in seinem eigenen Leben, der zur Zeit von Jesus gelebt hat, ein Zollbeamter, der seine Kompetenzen schamlos missbraucht hat, um sich selber zu bereichern. Er hat die Botschaft von Jesus gehört. Er ist umgekehrt. Er hat das gemacht, was da steht. Gottes Reich ist nahe. Kehr um. Er ist zu Gott umgekehrt. Das heißt, er ist Jesus begegnet. Und Jesus sagt dann später, nachdem er gehört hat, was an Umkehr im Leben von Zachäus passiert ist. Heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht. Denn auch du bist ein Nachkomme von Abraham. Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Die Beispielgeschichte von der ägyptischen Sklaverei ist viel näher bei uns, als wir denken. Und manches kann man nur mit Beispielen erklären. Darum hat Gott ein Beispiel von Sklaverei als Geschichte aufgeschrieben für uns. Gott geht mit einem Volk einen Weg vom fest versklavt sein über die Flucht bis hin zur Konsolidierung als freies Volk. Und das ist nicht etwas, was in einer Woche passiert ist, sondern über mehrere Generationen. Es gibt wertvolle Parallelen für uns, wenn wir die Botschaft von Jesus verstehen wollen, die wir nur lernen können, wenn wir die Geschichte von Israel anschauen. Und ich möchte mit euch heute drei von solchen Parallelen im Detail anschauen Und ich hoffe, es macht euch genauso Mut, wie es mir Mut gemacht hat beim Vorbereiten. Der erste Gedanke ist, der Weg in die Freiheit bedeutet immer wieder aufbrechen. Der Text dazu ist auch wieder aus dem 5. Mose 1. Jetzt seid ihr lange genug hier gewesen. Brecht eure Zelte ab und macht euch auf den Weg ins Land Kanaan. Dieses ganze Land gebe ich euch. Sklaverei, das habe ich vorher schon erwähnt, ist Enge und Gefangenschaft. Das hebräische Wort für Ägypten heisst Mitzrayim. Mitz ist ein Haus. Und Reim ist Enge. Haus der Gefangenschaft und Haus der Enge. Sünd führt immer in die Enge. Ein paar Beispiele. Wer nicht haushälterisch mit seinem Geld umgeht, hat Klima zu wenig. Und hat Klimaschulden. Und wer Schulden hat, weiss, dass er in die Enge gekommen ist. Er spürt es. Er ist abhängig von anderen. Wer anderen nicht grundsätzlich freundlich und wohlwollend begegnet, merkt die Enge auch. Das ist die Sünde der Feindschaft. Das führt zum Verlust von Freundschaften, von Beziehungen generell, führt in die Einsamkeit. Enge. Ein anderes Beispiel. Wer seinem einzigen Geliebten gegenüber, seiner Frau, seinem Mann, nicht das Leben lang treu ist, das ist die Sünde vom Ehebruch. Der erlebt plötzlich Sachzwänge. Zwänge, die er nie gekannt hat in seinem Leben vorher. Finanzieller Mangel, Durchspannung, Selbstvorwürfe, Depression, gespannte Beziehungen, verrissene Kinder. Das alles ist Mitzrayim. Das ist Haus der Enge. Und ich bin so froh, hat Gott nicht gewartet und hat gesagt, du kannst deine Beziehung mit mir auch im Haus der Enge haben. Nein, Gott hat gesehen, ein Mensch muss befreit werden von dieser Last. Es genügt nicht, wenn man die Sünde sieht. Er muss befreit werden. Und so hat Gott, und das ist im Vorfeld von dieser Geschichte passiert, den Mose geschickt und den Aaron geschickt und sie haben den Auszug aus Ägypten initiiert. Ich höre mich immer irgendwie komisch. Ist vielleicht ein bisschen zu laut. Aber jetzt unterwegs, sie sind schon sehr weile unterwegs, sagt Gott, brich auf. Jetzt seid ihr lange genug hier gewesen. Und er meint nicht mehr Mitzrayim, nicht mehr Ägypten. Er meint unterwegs sein, auf dem Weg in die Freiheit. Und da kommt Gottes Wort und sagt dem Volk, bleibt nicht stehen, geht weiter. Gott geht voraus und will die Enge weiter. Immer mehr weiter. Er will Freundlichkeit ins Herz schenken. Er will Treue im Leben schaffen. Und damit das nicht ein Traum bleibt, muss man aufbrechen. Man muss. Was ist Aufbruch? Aufbruch heisst, ich lasse Altes hinter mir und ich richte meinen Blick und meinen Schritt auf etwas Neues. Das ist Aufbruch. Es ist ganz nah mit dem Stillstand verwandt. Der erste Moment vom Aufbruch ist noch fast wie Stillstand. Es ändert sich ganz wenig, wenn man einen Film anschaut und sieht, die erste Szene, wo jemand den ersten Schritt macht. Das erste Bild ist noch genau gleich, wie dort, wo er gestanden ist. Aber es ist etwas in seinem Kopf passiert. Ich wende das so an, dass Gott uns auffordert, dass wir alte Muster, die wir haben, die noch Gefangenschaft bedeuten, die uns immer wieder einholen und immer wieder gefangen haben, dass wir die nicht länger ertragen. Dass wir nicht sagen, ja, jetzt hat uns Gott ja vor dem Schlimmsten befreit und jetzt sind wir ja in der Wüste. Es ist kein Pharao mehr da. Nein, es ist noch nicht fertig. Wir sollen uns neu ausrichten auf Gott, der immer wieder weitergeht mit uns. Ein Aufbruch auf Gott hin. Es kann im Moment noch völlig unklar sein, was der erste Schritt vom Aufbruch ist, weil es ein Schritt auf Gott zu ist zuerst. Und Gott geht einen Schritt nachher mit uns mit. Gott kennt den ersten Schritt und er wird ihn zeigen. Wenn wir bereit sind, um uns in Bewegung zu setzen. Ein zweiter Gedanke. Wer das Kapitel 1 von dem 5. Buch Mose liest, Und ich durfte das machen am Tisch, wo wir es vorgelesen haben in der Familie. Und es ist mir hängen geblieben, wie das in dieser Geschichte um eine Beziehung geht. Und wie viel in dieser Geschichte Beziehung ist zwischen Volk und Gott und nicht so sehr der Weg in die Freiheit. Das widerspricht sich vielleicht jetzt, wenn ich zuerst gesagt habe, Gott geht den Weg in die Freiheit. Ja, das Ziel ist und bleibt Freiheit. Aber es ist eine Freiheit mit Gott. Und das ist ein grosser, grosser Unterschied, wenn man das abtrennt oder dabei hat. Das Volk Israel ist an diesem Aufbruch schon mal gewesen, an dieser Grenze, wo sie jetzt gestanden sind, schon mal gestanden. Eine kleine Vorhut ist zum Kundschaften vor 40 Jahren, wo der Text, den ich gerade gelesen habe, stattgefunden hat. Aufgebrochen in ein findliches Land. Es war so gewesen, dass man den Zehen ins kalte Wasser streckt. Nicht der ganze Körper ist auf einmal los, sondern man hat das abgetastet. Und von diesen 12, die dort gegangen sind, sind 10 mit übereinstimmenden Daten zwar, aber doch unterschiedlicher Einstellung zurückgekommen. 10 haben gefunden, dass das Land, das vor uns liegt, ist zwar ein wunderbares Land, gross, schön, fruchtbar. Es ist so, wie es Gott beschreibt. Aber das Problem ist, das ist uneinnehmbar. Ihre Einschätzung von dem, was sie gesehen haben, ist gewesen, wir schaffen das nicht. 2 Kundschafter, die mit Namen genannt sind, der Josua und der Kaleb, haben die gleichen Sachen beschrieben, die gleichen Fakten kennt und genannt, aber sie sind zurückgekommen und haben gesagt, Gott wird uns helfen, das Land einzunehmen. Was die 10 nicht gemerkt haben beim Erzählen von ihrem Bericht ist, dass es nicht nur um die Fakten ist gegangen, sondern um Beziehung. Dass es nicht nur um die Freiheit ist gegangen, die sie selber haben können erreichen, sondern um Beziehung zu Gott, der die Freiheit schenkt und ermöglicht. Sie haben gar nicht müssen selber arbeiten. Aber sie haben das vergessen. Sie haben nicht gemerkt, dass es eigentlich jetzt darum geht, Gott völlig zu vertrauen, wo es schaffen wird. Und nicht sich zu vertrauen, wo sie zu Recht gesagt haben, ja, wir werden es nicht schaffen. Lasst euch doch keine Angst einjagen, fürchtet euch nicht vor ihnen. Der Herr, euer Gott, geht vor euch her. Er selbst kämpft für euch, genau wie er es in Ägypten getan hat. Ihr habt es doch mit eigenen Augen gesehen und ihr habt auch erlebt, wie der Herr, euer Gott, euch auf dem Weg durch die Wüste geholfen hat. Bisher hat er euch getragen wie ein Vater sein Kind. Der Mose hat eine Motivationsrede gehalten. 2-mal. Das ist die Motivationsrede, die er gehalten hat beim ersten Grenzerlebnis. Allein schaffen wir unsere Erlösung nicht. Weder mit frommen Wünschen noch mit frommen Regeln. Es geht um Vertrauen auf Gott. Aufbruch in dem Sinn, wie der Mose mit dem Volk möchte aufbrechen, ist nie ein Aufruf, wie der Münchhausen das wird machen. Ich kenne die Geschichte von Münchhausen, wo er im Schlamm steckt. Wer kennt sie? Es sind wenige, die muss ich erzählen. Münchhausen hat sich durch ein Ungeschick in ein Moor geschossen, weil er ja auf einer Kanonenkugel geflogen ist. Leider ist er am falschen Ort gelandet. Und so wäre er elendiglich in diesem Sumpf versteckt, wäre er nicht der Münchhausen gewesen. Dann hat er eine gute Idee gehabt und hat sich an seinen Haaren und an seinem Bart selber aus dem Schlamm rausgezogen, sich wieder auf festen Boden gestellt und ist wieder gekämpft. Der grosse Heerführer Münchhausen. Jeder, der die Geschichte gehört, weiss, das geht sowieso nicht. Und das macht das Lustige von der Münchhausen-Geschichte aus. Wie jeder weiss, er wäre mit seinen Barthaaren in den Händen untergegangen. Das wäre das Letzte, was man gesehen hätte von ihm. Aber wenn es um uns selber geht, sind wir manchmal an Münchhausen. Und dann schleicht sich durch das schnell ein, ich schaffe es doch, wenn ich mich am Riemen reise. Jetzt muss ich Gott zeigen, dass ich es kann. Und Gott sagt, mein Appell ist nicht, dass du es kannst. Mein Appell ist, dass du mir vertraust. Komm zu mir. Es geht ums Vertrauen, nicht nur um gelingende Lösungen. Wenn wir die Freiheit so oft vor Augen haben, ist das gut. Und jetzt müssen wir noch etwas dazufügen. Gott. All das, was Gott verspricht, ist nur mit Gott. Ich komme zu meinem letzten Gedanken. Jesus sagt das übrigens du auch. Ich habe die Stelle noch aufgeschrieben. Bleibt fest mit mir verbunden. Und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Wenn ihr mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun oder nichts ausrichten in der Übersetzung. Mein letzter Gedanke. Aber eure Eltern wollten es nicht erobern. Sie weigerten sich, dem Herrn, ihrem Gott, zu gehorchen. Ängstlich hockten sie in ihren Zelten und klagten, der Herr hasst uns. Er hat uns nur aus Ägypten geholt, damit die Amoriter uns angreifen und vernichten. Und später im Text heißt es nochmal, trotzdem, obwohl sie so viel gesehen haben von Gott, haben eure Eltern dem Herrn, ihrem Gott, nicht vertraut. Die Motivationsrede von Mose ist leider nicht gehört worden. Nur von vielleicht zwei, mindestens. Am Josua und dem Kaleb. Ganz sicher haben sie übereinstimmend mit dem Mose gesagt, das sind Worte, die wir annehmen. Ja, wir wollen auf Gott vertrauen. Die Mehrheit hat anders entschieden. Die Meinung der 10 ängstlichen Berater haben das ganze Volk zu ihren Stammesdiskussionen und Stammtischgesprächen geführt. Die vertrauende Haltung von Kaleb und von Josua ist im Licht von dem Urteil von diesen 10 als realitätsfern, als Spinnerei, als Wahnsinn, als Leichtsinn und alle möglichen anderen betitelt worden. Statt Gott vertrauen, ist nur Furcht entstanden in der Zelt. Es hätte ja anders können sein. In der Stille vom Zelt hätten Gedanken können Platz haben, wo man gemerkt hätte, dass Gott ganz andere Pläne hat. Ansteckende negative Deutungen haben grosse Macht. So grosse Macht, dass alle erlebten Momente von diesem Volk in Vergessenheit geraten sind. Und wie gross sind die gewesen? Durch das Meer durchflüchten, einem Pharao und seiner Armee entkommen. Wunder und Zeichen erleben, dass der Pharao überhaupt sie lässt gehen. Es scheint, wie wenn die Geschichte ausgelöscht wäre. Die ganze Geschichte, wo Gott mit dem Volk gegangen ist, scheint wie weg. Es sieht aus wie wieder am Nullpunkt. Die Macht hat negative Gedanken, nicht vertrauende Gedanken. Es ist sogar noch schlimmer geworden. Nicht nur Angst und Furcht, sondern sogar ein Gegenangriff auf Gott hat können stattfinden. Ich finde das erschreckend. Der Herr hasst uns. Er hat uns nur aus Ägypten geholt, damit die Amoriter uns angreifen und vernichten. Ich weiß nicht, ob wir das empfinden können, wenn wir an Gottes Stelle wären. Wenn ein Mensch uns etwas unterstellt, was wir nicht gemeint haben, dann sind wir tief, tief betroffen. Ich sage, warum denkst du das? Wer auf menschliche Prognosen mehr lässt als auf Zusagen, die Gott gibt, verliert Gott völlig aus dem Blick. Und wird Gott ersetzen mit einem Bild von Angst. Mit einem Bild, das nicht dem entspricht, wie Gott ist. Und plötzlich wird Gott zum Find. Zum Find aber in den Köpfen der Menschen. Ich muss an dieser Stelle aufhören von der Zeit her. Und ich habe noch 3 weitere Punkte, aber die mache ich in 2 Wochen weiter. Ich möchte aber, dass wir da können abschliessen, schon mit einer Ahnung, wie die Geschichte ausgeht. Der Grenzübertritt hat stattgefunden. Gott hat nicht Glück gelassen, obwohl das Urteil ihn tief verletzt hat. Gott ist ja zornig geworden über das Urteil der Menschen damals. Dass man ihm unterstellt hat, er hätte das Volk in die Vernichtung führen, anstatt in die Freiheit. Aber Gott hat das Volk nicht dort lassen und es ist am Schluss in die Freiheit gekommen. Wir werden noch 3 weitere Parallelen in dem Kapitel 1 finden, wenn wir das nächste Mal weiterfahren. Aber ich denke, Denkstoff haben wir schon relativ viel, um in der Zwischenzeit darüber nachzudenken. Wo stehen wir? Wo geht Gott mit uns, mit unserem Weg weiter? Wo sagt er uns, es ist lang genug, dass du jetzt da gestanden bist? Gang weiter. Vertrau mir.